Wir beziehen uns auf eine Veranstaltung, die vergangenen Mittwoch im Gewerkschaftshaus stattgefunden hat. Die lautete 60 Jahre Grundgesetz, kein Grund zum Feiern. Wir stellen die Sendung heute unter den Tenor 60 Jahre Grundgesetz. Die deutsche Staatsgewalt feiert sich, um gleich einmal vorweg ein bisschen die Richtung unserer Sendung klarzumachen. Diese Feier liegt circa 4 Wochen zurück. Vor 60 Jahren, wie gesagt, am 23. Mai 1949, war das Grundgesetz verabschiedet worden. Die Würdenträger und Repräsentanten von Staat und Gesellschaft sind angetreten. In Talkshows, Anne Will voran, kamen Elder Statesmen der deutschen Politik wie Genscher und Co. zu Wort. Das Fernsehen hatte schon im Vorfeld die Bürger auf das Ereignis vorbereitet. Allabendlich nämlich wurde zur besten Sendezeit ein Paragraph des Grundgesetzes zitiert, gewürdigt und im Lichte der aktuellen Weltlage, also auch der Veränderungen, die die deutsche Staatsgewalt für notwendig gehalten hat, gedeutet. Alle von rechts und links waren sich einig. Die Feier geht in Ordnung. Das Grundgesetz verdient diese Feier. Andererseits, so viel steht fest, das gemeine Volk, das mit und auch mal ohne Lohnarbeit seine Dienste am Wachstum der Wirtschaft und für die Geldbedürfnisse des Staates abliefert, hatte sich den Geburtstag des Grundgesetzes weder im Kalender notiert, noch nach der Feier verlangt. Damit diesem Werk dennoch die öffentliche Wertschätzung widerfährt, die ihm nach Meinung der Verantwortungsträger in Politik und Gesellschaft gebührt, haben die politischen Herren der Republik die Feier angesetzt. Und samt ihren Dolmetschern aus dem Lager der Öffentlichkeit haben sie es sich nicht nehmen lassen zu erklären, warum bzw. was es da zu feiern gibt. Eine Erfolgsgeschichte der Nation, die nach dem Krieg ganz klein angefangen hat und sich heute, nach Meinung der maßgeblichen Herren und Damen, weltweit sehen lassen kann. Und zwar nach offizieller Deutung nicht nur mit, sondern vor allem auch dank ihrem Grundgesetz. Für uns also, für das Forum Gegenstandpunkt, Anlass, einmal die Bilanz kritisch unter die Lupe zu nehmen, die die Würden und Verantwortungsträger der Republik bei den Feiern gezogen haben. Dabei sollen nicht nur tragende Prinzipien des Grundgesetzes zur Sprache kommen, die sogenannten Grundrechte, sondern auch die berühmte Verfassungswirklichkeit, die ja ausgiebig beschworen und gefeiert wurde. Mege, wie ging's los mit dem Grundgesetz?
Gut, ein kleiner Rückblick. Auch das steht ja fest. Das Grundgesetz, das bis heute den Leitfaden für das soziale Zusammenwirken freier Bürger auf Basis von Freiheit, Gleichheit und Privateigentum formuliert hat, ist von dem Volk, für das es verbindlichen Charakter hat, in den Jahren 48, 49 des letzten Jahrhunderts nicht bestellt worden. Es hatte ja auch genug damit zu tun, zu überleben und die Trümmer des verlorenen Krieges ihrer ehemaligen Staatsmacht zu beseitigen. Das Volk hat sich allerdings auch nicht beschwert, etwas bekommen zu haben, was es gar nicht wollte. Vielmehr hat es sich, wie es sich für ein Volk gehört, verhalten und sich den Lehren aus der Vergangenheit, die damals von einer neuen Obrigkeit in Spe gezogen und verankert wurden, schlicht und in aller Passivität, die einem Volk immer gut zu Gesichte steht, übernommen. Und das war schon mal die erste, zumindest ganz formelle Bedingung für die Erfolgsstory des Grundgesetzes. Aber nicht nur das. Also die frisch wieder zu Staatsbürgern gekürten haben sich nicht bloß schlicht den Direktiven der sich neu konstituierenden Herrschaft unterworfen und versucht, in diesen neuen Bedingungen zurechtzukommen und als die eigenen Lebensumstände zu akzeptieren, sondern sie haben auch neben dieser praktischen Solidarität, Loyalität, die sie gegenüber der neuen Staatsgewalt praktiziert haben, auch theoretisch nachvollzogen, dass sie es wunderbar getroffen haben. Was will ich damit sagen? Sie haben sich, wie gesagt, nicht nur einfach den Direktiven der sich neu konstituierenden Herrschaft unterworfen, sondern sie haben sich auch ausgesprochen dankbar gezeigt. Und ihre Enkel, also die Leute, die heute hier rumlaufen, tun das ja auch immer noch. Denn jenseits aller Bilanzen ihres Werktages, da kann man ja viel drüber erzählen, aber wie gesagt, jenseits aller Bilanzen ihres Werktages rechneten und rechnen sie es ihrer Herrschaft hoch an, dass diese ihnen mit dem Grundgesetz eine Reihe von Grundrechten spendiert hat, allen voran, wie es zum Beispiel der Artikel 2 des Grundgesetzes formuliert, das Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Und das ist gut, offenbar immer noch, gut für ein dickes Plus, dass da die Staatsgewalt von ihren Untertanen einheimst und dass sie sich als Ausweis ihrer Güte und Menschenfreundlichkeit auch selber gerne ausstellt mit dem Hinweis auf eben diesen Paragraphen. Der Staat schreibt in die Verfassung seiner Gesellschaft, dass jeder das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit hat. Dazu will ich mal Folgendes anmerken. Wollen dürfen, naja, das ist eine eigentlich absurde Dankbarkeit, weil wollen, also seinen Willen betätigen, das tut ja sowieso jeder jeden Tag. Und die Frage ist ja schon, braucht man dafür eigentlich ein Recht? Also in den Paragraphen wird gleich einmal eine Zuständigkeit erklärt seitens der Staatsgewalt. Ich erlaube dir, deine Persönlichkeit frei zu entfalten. Und das betrachtet niemand als eine Anmaßung. Und mir ist daran aufgefallen, dass das so ist. Das muss offenbar daran liegen, dass sich die Leute sehr gewiss darüber sind, dass der Staat auch anders kann, weil er ist ja eine Herrschaft. Das Verrückte an der Gelegenheit ist, ausgerechnet weil die Herrschaft einem die freie Betätigung des Willens erlaubt, wird hier die Dankbarkeit für die Herrschaft begründet. So, jetzt muss ich gucken, wo es weitergeht. Moment. Ich will es nochmal so rum ausdrücken. Noch in der beständigen Betonung dessen, wie großartig die Menschen hierzulande es mit ihrer bundesrepublikanischen Herrschaft und ihrem Grundgesetz getroffen hätten, war deutlich, dass die Herrschaft selbst die unangefochtene Instanz ist, in deren Belieben es liegt, dass der Mensch zu dem Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit kommt, dass das Recht auf die Entfaltung der Persönlichkeit von einem hoheitlichen Akt des Gewährens abhängt. Der Schluss, den wir daraus ziehen, was die Bürger dürfen, liegt also in der Macht über ihnen. Also unterliegt es auch deren Zwecken und Berechnungen. Und was sie gewährt, kann sie eben auch bleiben lassen. Im Artikel 2 erklärt sich also der Staat als eine dem Willen der Bürger entzogene, weil vor- und übergeordnete Macht ganz prinzipiell als für die Entfaltung der Persönlichkeiten zuständig und, das ist mal wichtig, sich das zu merken, bevor diese auch nur einen einzigen Willen gefasst haben. Und das ist so der Tenor aller Festakte, die wir ja miterleben dürfen. Das wird eben nicht als Anmaßung des Staates betrachtet, sondern als eine Großzügigkeit. Man muss nur die Klarstellung eben über das Herrschaftsverhältnis vergessen, das im Hakt der hoheitlichen Gewährung liegt, und sich auf die Seite der Erlaubnis schlagen.
Diese Widersprüchlichkeit sieht man dem Artikel 2 selbst auch an. Schauen wir uns den etwas näher an. Hier herrscht Freiheit. Das ist der Artikel 2. Darauf wurde ja in den Feiern zum 60. Jahrestag des Grundgesetzes sehr viel Wert gelegt. Dass dieses Prinzip der demokratischen Herrschaft zur Ehre gereicht, das gestehen ihr selbst diejenigen zu, die sich ansonsten ohne weiteres noch dagegen wenden, wie der Staat für seine Anliegen die Bürger in die Pflicht nimmt und als sein Mittel benutzt. Fragt sich bloß, warum, was steht denn da eigentlich drin? Genau im Artikel 2. Gleich nach dem Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit heißt es nämlich: Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt. Das mag jedermann aufgrund der praktischen Erfahrungen, die er in seinem Leben schon gemacht hat, mit den gegensätzlichen Interessen, die sich in die Quere kommen, einleuchtend finden, so dass sich mit der Freude über die Erlaubnis wie von selbst die Einsicht über deren Schranken einstellt. Beispiele von Rechtsstreitigkeiten fallen jedermann gleich ein, wo er als Geschädigter den anderen zum Teufel wünscht, der zu weit gegangen ist. Aber der Reihe nach, das alles, ja, welche einzelnen Gegensätze es da in der Gesellschaft gibt und geben mag, was der Einzelne für praktische Erfahrungen gemacht haben mag, steht da ja gar nicht drin, im Paragraph 2. Deshalb zunächst nochmal ein kleiner Hinweis auf dieses hehre Prinzip der Verfassung selbst, die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Vielleicht auch für diejenigen unter unseren Hörern, die davon überzeugt sind, dass die Verfassung mit ihren Grundrechten, allen voran dem Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit, besser ist als der bundesrepublikanische Alltag, in dem dieses Recht verwirklicht ist. Wenn das Grundrecht darauf besteht und darin besteht, dass der Mensch tun und lassen kann, was er will, dabei aber nicht die Freiheit des anderen verletzen darf, wenn also das Grundgesetz mit dem Prinzip der Freiheit gleich deren Einschränkung verfügt, dann ist damit, so abstrakt es auch sein mag, eine eindeutige Aussage über den Charakter der Freiheit in dieser Gesellschaft getroffen. Denn die Betätigung, so wie sie hier gefasst ist, der Freiheit des einen schließt den Nutzen des anderen, der ja seine Freiheit gleichermaßen betätigt, nicht ein, sondern geradeaus. Die Betätigung der Freiheit impliziert eine Schädigung des anderen. Sonst gäbe der Imperativ, dessen Freiheit und die Grenze seiner Freiheit sei zu respektieren, gar keinen Sinn. Nur wenn die Betätigung der Freiheit des Einzelnen die Freiheit des anderen verletzt, ihr in die Quere kommt, dem anderen das Mittel seiner freiheitlichen Betätigung bestreitet, ist die fundamentale Einschränkung des Freiheitsprinzips in einem Atemzug mit seiner Dekretierung nicht völlig widersinnig. In der Tat, den Vätern des Grundgesetzes, die bei der Freiheit ja gleich ihre Beschränkung mitformuliert haben, war das von Anfang an klar. Sie wussten, Sie waren sich dessen bewusst, dass ihre Bürger, die Bürger ihrer Gesellschaft, sich bei der Betätigung ihrer Freiheit in die Quere kommen. Deshalb haben sie, kaum haben sie großzügig Freiheit gewährt, auch die Staatsgewalt ins Spiel gebracht. Als die Instanz, die über die Schranken der Freiheit befindet. Die Staatsgewalt als Gewährsmann und Schutzherr der freien Rechtspersonen, die bestimmt, wie weit der freie Wille gehen darf. Also umgekehrt, was er sich zumuten lassen muss. Auch das steht im schon zitierten Artikel 2. Der fährt nämlich folgendermaßen fort. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Und weiter im Absatz 1. Die Freiheit der Person ist unverletzlich, in diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Das heißt, der Bezug der freien Betätigung, man könnte etwas flapsig zunächst mal sagen, der Rahmen, der angegeben ist, ist gleich auf die Gewalt als die Instanz bezogen, die die Freiheit setzt, reguliert, die Schranken festlegt und damit auch die Reichweite der Freiheit des Einzelnen. Ja, mit diesem berühmten Artikel 2, der unserem Staatswesen sehr zugute gehalten wird, ist in der abstraktesten Form zwar, aber immerhin ist es ja das Fanal dieser Gesellschaft, das hier zur Sprache kommt, auf die sich die Staatsagenten sehr viel zugute halten. Mit diesem berühmten Artikel 2 ist eine Welt voller Gegensätze angesagt und verfügt. Es ist, so kann ich es auch formulieren, darauf Bezug genommen. Denn welche Gegensätze das sind, die hier unterstellt sind, sonst wäre es dann geradezu ein in sich widersinniger Paragraph, davon ist im Freiheitsparagraphen gar keine Rede. Das ergibt sich übrigens auch gar nicht aus solchen Abstraktionen wie Freiheit oder freie Entfaltung der Persönlichkeit, sondern aus sehr viel bestimmteren sozialen Gründen. Diejenigen, die die Freiheit hochhalten und ihrem Staat dieses Prinzip hoch anrechnen, macht das weder stutzig, dass gar nicht daraus dass aus dem Paragraphen selbst gar nicht klar wird, wo die Schranken sein sollen, wo dieses Gegenstück von Freiheit herkommen soll. Noch fegt es sie praktisch an. Das brauchen sie übrigens auch gar nicht. Sie brauchen sich ja bloß ihren Alltag einfallen lassen, der sie oder den sie als eine einzige Abfolge von Gegensätzen kennen und bewältigen müssen. Als Arbeiter und Unternehmer, als Mieter und Vermieter, als Käufer und Verkäufer, als Arbeitsloser und Arbeitgeber, als Konsument und Herrscher über einen Lebensmittelkonzern, also den sie bewältigen müssen, ihren Alltag, das weiß ja jeder, der besteht in sozialen Gegensätzen aller denkbaren Härtegrade. Wie gesagt, das brauche ich nur abzurufen, um zu sagen, ach, wunderbar, Freiheit. Denn die Bürger, die damit zu tun haben, mit diesen sozialen Gegensätzen, machen laufend die Erfahrung, dass ihre Interessen Rechte sind, also die staatlich festgeschriebene Erlaubnis, sie zu betätigen und zu verfolgen. Wie der liebe Nachbar übrigens auch. Jeder weiß es praktisch, seine Denkfigur, die sein Handeln bestimmt. Ich habe eine Erlaubnis, die anderen beschränkt, umgekehrt. Bei sich denkt man immer klasse, bei dem anderen denkt man blöd, der hat auch eine Erlaubnis, die mich beschränkt. Die Natur des Interesses, sein sozialer oder ökonomischer Inhalt, der schädigende Gegensatz, der darin enthalten ist und den jeder erfährt, wird schlicht und einfach unterstellt, praktisch allemal, aber auch theoretisch abgehakt. Das ist das, worauf Miege schon hingewiesen hat. Diese Glückwunschadresse an den Staat, dass aus der Gewährung des Geschenks dürfen wollen seitens des Staates gleich eine Dankbarkeit für den Staat erwächst. Das Interesse in dieser Gesellschaft, Rechte gegen andere sind, hält der freiheitliche Bürger nicht für idiotisch, nicht für widersinnig oder, was es ja praktisch ist, eine Zumutung der obersten Gewalt, die entschieden zurückzuweisen ist, weil die Schädigung des Interesses, seine Relativierung darin eingeschlossen ist. Ganz im Gegenteil. Gerade das sein Interesse in den Rang eines Rechts erhoben ist, verbindet den freien Bürger unverbrüchlich mit dieser Gewalt. Jeder will die Ermächtigung für sich und die Beschränkung für die anderen, weil jeder praktisch darauf festgelegt wird, dass die Reichweite seines Interesses sein Maß daran hat, wie weit es als Recht gilt. Das weiß jeder. Wenn ich ein Interesse habe, was ich nicht über ein Recht, über einen Paragraphen abstützen kann, ist es nichts wert. Ohne die Gewalt im Rücken ist das Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit nicht zu haben und übrigens auch nichts wert. An dieser vom Staat verfügten, im Grundgesetz dekretierten Freiheitskonstruktion findet es niemand bemerkenswert, dass damit die Gewalt des Staates in jeder Lebensregung steckt.
Also der Hinweis, der hier jetzt erfolgt ist, besteht darin. Wir hatten die Sendung ja unter das Motto gestellt, die Staatsgewalt feiert sich. Kann man Folgendes festhalten. Die Leute sind also durch das Grundgesetz als Rechtspersonen konstituiert. Sie sind also Staatsbürger, ausgestattet mit Rechten und Pflichten. Und genau das sehen sie als die Bedingungen des Lebens, mit denen sie zurechtkommen müssen. Und insofern sie genau so die Sachen angenommen haben, übernommen haben und versuchen, in ihnen zurechtzukommen, genauso sind die Leute dann auch eine brauchbare Grundlage für die Entfaltung aller staatlichen Zwecke, staatlicher Macht. Insofern kann man jetzt auch noch festhalten, die Leute haben sich ja genau so betätigt, wie es das Grundgesetz vorgesehen hat. Das heißt, sie haben jetzt mit ausgestattet, mit den Rechten Freiheit, Gleichheit, Recht auf Eigentum und was da alles mehr ist, einen wunderbaren, flotten Kapitalismus zustande gebracht, von dem auch die oberste Gewalt, die den Leuten diese Rechte spendiert hat, gut leben kann. Im Moment vielleicht nicht gerade so gut, es ist ja mal wieder Krise, aber von der Krise lassen sich die Herren, also diejenigen, die das Grundgesetz feiern, nicht entmutigen, sondern, wie man an anderer Stelle lesen konnte, sie geben dem Grundgesetz sogar die Fähigkeit mit auf den Weg, dass wir alle aus dieser Krise wieder wunderbar herauskommen. Ich habe in dem Zusammenhang die Frankfurter Allgemeine, glaube ich, hat mal eine Beilage rausgegeben, wo sich die verschiedensten Würdenträger dieser Republik, ob es Minister oder angesehene Wissenschaftler waren, äußern konnten darüber, was eigentlich das Tolle am Grundgesetz ist. Und da habe ich folgendes Zitat gefunden, das ich mal kurz hier vorlesen will. Es stammt von einem ehemaligen Bundesverfassungsrichter namens Paul Kirchhoff. Und da heißt es, erwarten wir, das ist übrigens immer so eine schöne Tour in einem in der ersten Person Plural zu reden. Damit sind wir alle gemeint, das Volk, der Staat, es wird kein Unterschied mehr gemacht, aber darauf will ich jetzt gar nicht weiter eingehen. Also nochmal zu dem Zitat. Erwarten wir vom Verfassungsstaat gutes Recht oder gutes Geld? Diese Kernfrage ist vom Grundgesetz beantwortet. Das Grundgesetz garantiert Eigentümerfreiheit und Berufsfreiheit, belässt also die Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit grundsätzlich in privater Hand, sieht also den freien Bürger als Erwerbstätigen und Unternehmer. Und für die Wirtschaftsfreiheit gilt das Strukturprinzip des freiheitlichen Verfassungsstaates. Doppelpunkt. Der Mensch ist freiheitsberechtigt, der Staat ist freiheitsverpflichtet. Also soweit das Zitat. Es geht also hier drum, um die Fassung der freien Person, die Freiheit, sich persönlich zu entwickeln, hat also auch eine soziale oder ökonomische Seite. Davon wird ja hier gesprochen. So, und jetzt, wie geht das eigentlich? Also wenn man sich das Zitat nochmal vor Augen führt, kann man ja mal sagen, Hand aufs Herz. Wer würde sich angesichts der Alternative gutes Recht oder gutes Geld, mal ehrlich jetzt an die Hörer, für den schnöden Materialismus entscheiden, wenn man die Frage so gestellt bekommt? Naja, und selbst wenn man sich also für den schnöden Materialismus entscheiden täte, die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben schon mal vorsorglich für uns entschieden, wie diese Frage zu beantworten ist, damit wir nämlich erst gar nicht auf dumme Gedanken kommen. Also, gutes Recht heißt hier die Antwort. So, um dem Zitat noch mal weiterzugehen. Also, weil die Kernfrage, nur nochmal der Hinweis, die wir uns ja gar nicht so gestellt haben, aber trotzdem 1949 so beantwortet worden ist, ist, und da kann man dem Herrn Kirchhoff mal Glauben schenken, der Fortgang dieser Grundsatzentscheidung wenig verwunderlich. Denn eins ist ja klar, mit dieser Kernfrage, also mit dieser Frage, ist ja nicht nur die nächste Frage auf dem Tisch, wie man denn mit gutem Recht, welches man von der Verfassung frei Haus bekommt, auch noch an gutes Geld herankommt. Denn von dieser Notwendigkeit hat einen das Grundgesetz ja nicht entbunden. Aber die Frage ist ebenfalls hinreichend durch das Grundgesetz beantwortet. Der Staat, also das ist hier die Ausdrucksweise, der Staat respektiert das Grundeigentum. Das ist eine verrückte Ausdrucksweise dafür, dass der Staat die Leute darauf festlegt, mit allen gegenständlichen Reichtum, also angefangen von der einfachen Kartoffel bis hin zur Fabrikhalle, zur Maschine, die drin steht, sich als ausschließendes Eigentum untertan zu machen. Das ist ja eine Verfügung. So habt ihr mit dem Reichtum umzugehen. Also insofern ist das mit dem Respekt so eine Sache. Es ist ja nicht nur einfach, der Staat findet was vor und sagt, okay, ja, wenn das so ist, dann macht das halt mal, sondern er verpflichtet ja seine zur Freiheit berechtigten Bürger erstens mit dem Eigentum und damit, gerade mit dem, was sie gerade zur Hand haben, sich in die soziale Marktwirtschaft einzuklinken. Und jetzt muss man auch Folgendes bedenken. Das war ja den Machern des Grundgesetzes auch nicht unbekannt. Die Bürger unterscheiden sich nämlich bei dem, was sie gerade in ihrer Hand halten, also was sich in ihrer Hand befindet. Und das ist nämlich so in dem Zitat noch kenntlich. Die einen, ja, das ist halt so, das ist eine Verrücktheit, als wäre das quasi Natur gegeben. Die einen haben quasi den Produktionsfaktor Kapital in der Hand und die anderen haben den Produktionsfaktor Arbeit. Und, So legt es der Kirchhoff nahe. Deshalb haben sie die Bürger auch mit den entsprechenden Rechten ausgestattet, also an Grundrechten, Artikel 14 Eigentum und Artikel 2 Freiheit der Berufswahl. Sozusagen, als würde das Verhältnis von Eigentum auf der einen, nämlich in Form von Kapital, und Arbeit auf der anderen vom Himmel fallen.
Also wir machen weiter jetzt bei unserer Sendung über 60 Jahre Grundgesetz, der Staat feiert sich. So viel war jetzt entwickelt worden. Das Kernprinzip, das oberste Kernprinzip, das Prinzip der freien Entfaltung der Persönlichkeit, ist in der ganz abstrakten Fassung zugleich die Ankündigung, wenn man so will, auch der Reflex auf eine Gesellschaft, wo die freie Betätigung in lauter sozialen Gegensätzen besteht, die der Staat auf sich bezieht, wo er sich zum Richter macht, aber auch zu der Person, die diese Gegensätze in die Welt setzt. Da die Frage ist, wenn ich mich frei als Persönlichkeit betätige, wie weit reicht denn meine Freiheit da überhaupt? Hat das Grundgesetz, und so ist es eben in dieser Gesellschaft verfasst, dafür gesorgt, dass die Interessen, die die Einzelnen haben, als Rechte formuliert sind, auf die sie sich berufen können bei der Verfolgung ihrer Interessen. Und Rechte, das sind staatlich sanktionierte Interessen, Interessen, die die staatliche Gewalt hinter sich haben, weil die staatliche Gewalt sie als prinzipiell in Ordnung gehend anerkennt. Und dazu gehört dann auch, denn davon lebt der Mensch wirklich nicht, dass das Grundgesetz, das waren jetzt die letzten Ausführungen von Migge, mit dem Eigentumsprinzip, dem Prinzip der Berufsfreiheit, auch da wieder auf diese seltsame Art, ja, Eigentum, das kennt ja erstmal keinen Unterschied, die Leute auf das festlegt, was es an sozialen Charakteren in dieser Gesellschaft, an sozialen Mitteln der Betätigung gibt. Da kennt das Grundgesetz ohne weiteres Unternehmer und Arbeiter, auch wenn die hier nicht so heißen, die heißen dann ja bekanntlich Erwerbstätige und Unternehmer. Da darf der Mensch jetzt also sehen, wie er damit zurechtkommt. Dass also die freien Bürger sich in ganz unterschiedliche ökonomische Charaktere aufteilen, geht grundgesetzlich, das war der letzte Gedanke, voll in Ordnung. Und damit hat es auch seine Richtigkeit, wenn dem Produktionsfaktor Kapital, das sind also alle sachlichen Mittel, die zur Reproduktion und Produktion notwendig sind. Das sind Rohstoffe, Maschinen, Gebäude, Gelände und so weiter, die sich in privater Hand befinden, im Eigentum sind. Wenn sich diese Bedingungen dem Produktionsfaktor Arbeit gegenüber befinden, der sich auch in privater Hand befindet, das heißt nichts anderes, als auch dem Eigentumsprinzip unterliegt. Auch der Produktionsfaktor Arbeit, genauer die Arbeitskraft, ist verkäuflich. Das weiß jeder. Jeder darf ganz ohne staatliche Bevormundung, Vorsicht, staatliche Bevormundung, das wäre ja eventuell Sozialismus, würde vielleicht nach Plan riechen, das wäre das Allerschlimmste in dieser Gesellschaft. Darf sich also, wie es das Grundgesetz jetzt auch in weiser Voraussicht bei der freien Entfaltung der Persönlichkeit sogar nochmals eigenen Paragraphen formuliert hat, nämlich mit der Berufsfreiheit als bedürftiger Erwerbstätiger, irgendwovon muss der Mensch ja leben, darum kümmern, bei welchem Unternehmer er sich nützlich machen kann. Letztere werden vom Staat dann natürlich auch nicht gezwungen, Prinzip der Freiheit, dem Produktionsfaktor Arbeit, der gleich millionenfach herumläuft, in dem Maße, wie er sich zum Arbeiten meldet, eine Anstellung, womöglich auch noch mit gutem Ertrag, das heißt mit gutem Entgelt zu verschaffen. So geht die Konstruktion. Und da würden ja nur böse Zungen behaupten, dass es sich bei diesem Freiheitsstall um ein grundgesetzlich geschütztes Erpressungsverhältnis handelt, weil die einen über das Kapital, also die Macht an Produktionsmitteln in privater Hand verfügen und die anderen ganz davon abhängig sind, dass sie für die arbeiten dürfen, indem sie nämlich zu der Mehrung ihres Eigentums beitragen. Man muss vielleicht auch konzidieren, dass diejenigen, die nichts außer dem Produktionsfaktor Arbeit in ihrer privaten Hand haben, um es mal grundgesetzlich zu formulieren, ihre Freiheit so wahrgenommen haben, wie es sich auch grundgesetzlich gehört. Nämlich sie haben dem ihnen gegenüberstehenden Faktor Kapital ein paar Wirtschaftswunder beschert, mit dem sich nicht nur die Unternehmer weltweit sehen lassen können. So viel übrigens dazu, was das Grundgesetz bewirkt hat. Die Erwerbstätigen haben zwar nichts davon, außer dass sie weiterhin tagtäglich ihre Haut zum Markte tragen. Aber bitte, das tun sie in aller Freiheit, weil sie es dürfen, selbst wenn sie es immer häufiger gar nicht können. Wer das für einen Zynismus hält, der liegt sicher nicht falsch. Nur wie gesagt, das sollte bisher schon klar geworden sein, es handelt sich um das im Grundgesetz festgeschriebene Konstruktionsprinzip der besten aller schlechten Welten, die dem Bürger die Freiheit zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beschert hat, die sich dann daran abarbeiten dürfen, in der und durch die private Eigentumsordnung vorgegebenen Verfassung sein Auskommen zu finden. Und dass dabei millionenfach prekäre Existenzen herauskommen, wer will das schon ins Feld führen, wo es doch um die Freiheit geht?
Also, das würdest natürlich nur du machen, beziehungsweise wir. Die Politiker tun es natürlich nicht, aber es ist ja gar nicht so, dass sie das leugnen würden. Umgekehrt ist es. Also, ich will das mal so formulieren. Das Entzug des Erfolgs von Real- und Finanzkapital auf deutschem Boden, das ja mit diesen Grundgesetzen, Grundrechten, Freiheit, Gleichheit, Eigentum ins Leben gerufen worden ist, also dass sich im Zuge des Erfolgs des Kapitals auf deutschem Boden inzwischen ein paar Millionen von diesen freien Bürgern für weitere Wirtschaftswunder überflüssig gemacht haben, auch das ist ja, und da sind die Politiker, die das Grundgesetz feiern, ganz selbstbewusst und selbstgerecht. Auch das ist von den Verfassungsvätern und Müttern ja schon in weiser Voraussicht bedacht worden. Auch da habe ich ein Zitat gefunden, das stammt diesmal von der aktuellen Bundesjustizministerin Brigitte Zypries. Und die sagt Folgendes, also Zitat, der Parlamentarische Rat, das war die Institution, die damals das Grundgesetz erarbeitet und verabschiedet hat. Also der Parlamentarische Rat wusste, dass die Vernachlässigung des Sozialen und die ungezügelte wirtschaftliche Macht zum Scheitern der Weimarer Demokratie beigetragen hatten. Die Eltern der Verfassung schufen deshalb einen sozialen Rechtsstaat, der verpflichtet ist, für eine gerechte Sozialordnung zu sorgen. Soweit das Zitat von der Frau Zypries. Also, was kann man diesem Zitat entnehmen? Erstens, wenn hier immer wieder, jetzt auch im Rahmen dieser Feiern, der ungeheure Wohlstand der Republik gefeiert wird und ein Wirtschaftswachstum nach dem anderen dafür steht, wie toll es eigentlich in diesem Laden ist, kann man nur feststellen, dass der Wohlstand offenbar eine Sache ist, die eine ganze Menge Armut nicht beseitigt oder, ich würde sogar umgekehrt sagen, die darauf beruht, dass die Armut mit zum Inventar dieser Republik gehört. Also, wenn man nochmal auf den Ausgangspunkt geht, es gibt ja ein paar Millionen Arbeitslose, es gibt prekäre Arbeitsverhältnisse mit Löhnen von 3 bis 5 Euro. Und dann kann ich an der Stelle nur mal den Schluss ziehen, das Soziale, von dem hier die Rede ist, ist offenbar die produktive Basis für den Wohlstand dieser Republik. Oder andersrum gesagt, die Armut ist die der Leute, ist das Mittel, diesen Wohlstand zu steigern. Nochmal an dem Zitat gesagt. Das ist ja da in dem Zitat eigentlich sehr schön auch formuliert. Wer sich verpflichtet, die wirtschaftliche Macht, und damit ist ja das Kapital gemeint, zu zügeln, der muss ja diese wirtschaftliche Macht erstmal freisetzen. Und der muss dann auch noch wissen, wohin das eigentlich führt. Wer sich nämlich auch noch verpflichtet, das Soziale nicht zu vernachlässigen, der geht ja davon aus, dass die Armut der großen Masse der Bevölkerung so sicher ist wie das Armen in der Kirche. Oder dass der wachsende Reichtum auf dieser Armut als bleibende Grundlage beruht. Und es geht noch weiteres daraus hervor. Gerade dieses Verhältnis wollten die Eltern der Verfassung nicht verhindern, sondern den darin enthaltenen Sprengsatz entschärfen. Also der Hinweis, Scheitern der Weimarer Demokratie, heißt ja so viel, ja klar, die Armut, und zwar in wachsendem Ausmaß, ist ja wirklich ein Grund, sich gegen die eingerichteten politischen Verhältnisse aufzulehnen. Also, erstens die Verfassungseltern, aber jetzt auch Brigitte Zypries als Nachkommen dieser Eltern sagen, die soziale Frage expandiert zwar in wachsender Proportion, aber gerade das ist uns ein Ansatz, den darin enthaltenen Sprengsatz in unserer Verantwortung zu verwalten. Nochmal ein Zitat von derselben Frau, also Brigitte Zypries. Da heißt es, die beste Garantie der Freiheit ist eine Gesellschaft, die das bietet, was Ralf Dahrendorf Lebenschancen nennt. Dagegen untergräbt eine wachsende Furcht vor dem sozialen Abstieg und ein steigender Frust über die ungerechte Verteilung von Reichtum, Risiken und Chancen das Staatsvertrauen und verstärkt die Fliehkräfte in unserer Gesellschaft. Soweit, man merkt ja daran, die reden zwar in einer völlig verqueren, verrückten Weise drüber, aber man kriegt immer mit, es gäbe eine ganze Menge Gründe, diesen Laden wirklich abzulehnen. So, jetzt welchen Schluss zieht sie daraus? Die Politik muss den Auftrag von 1949 weiter annehmen. Die Zukunft des Grundgesetzes entscheidet sich auch daran, ob es gelingt, die Pflicht zu einer gerechten Sozialordnung zu erfüllen. Soweit das Zitat. Und wie wird das jetzt gemacht? Also wie nimmt eigentlich die Politik diesen Auftrag wahr? Auch das ist ja ganz offensichtlich, beziehungsweise liegt als Faktum vor, nämlich zum Beispiel mit Hartz IV. Und vielleicht entscheiden sich diese Herren, Damen und Herren ja auch noch dazu, einen Mindestlohn auszuloben für diejenigen, die noch arbeiten dürfen. Nur eins ist klar, das will die Frau ja hier gerade bei der Grundgesetzfeier festhalten. Die soziale Frage, also wie beantwortet man eigentlich die Armut, darf man nicht denen überlassen, die davon betroffen sind. Das ist und bleibt ein Staatsauftrag. Dafür loben sie ja gerade ihr Grundgesetz.
Außer Frust, um nochmal deine Idee beziehungsweise dein Zitat aufzunehmen. Außer Frust über die ungerechte Verteilung von Risiken und Chancen hat sich der minder bemittelte Teil der freien Bürger nicht geäußert, hat er nichts verlauten lassen. Insofern lässt sich auch an einer weiteren Front ein unübersehbarer Erfolg vermelden. Die Errungenschaft Demokratie haben die Leute richtig verstanden. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Dieses Recht nimmt das Volk seit 60 Jahren wahr und bekommt, egal was oder wen es wählt, was ihm damit versprochen wird, eine Staatsgewalt, die sich unter wechselndem Personal einer unverbrüchlichen Legitimität erfreut. Genau so ist es nämlich auch gemeint. Das Prinzip, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht, sie geht in der Wahl vom Volke aus. Dann hat das Volk sie mit dem Wahlkreuz abgetreten und als Ergebnis der Wahl geht jetzt alles von der Gewalt über das Volk aus. Das heißt, das, was vorgesehen ist, in Bezug auf den Frust, den du eben zitiert hast, ist das ja eh schon eine lustige Formulierung, eine staatsbürgerliche Formulierung für die Unzufriedenheit ist, ist in dem Wahlakt staatsbürgerlich, also in staatskonformer Weise gleich kanalisiert. Wer einen Frust hat, darf eine andere Partei wählen, das Personal der Herrschaft auswechseln, dann ist bei dem neuen Personal sein Frust wieder in guten Händen. Dabei ist Wählen, also die Befragung der freien Untertanen, gerade bei den demokratischen Machthabern keineswegs unumstritten. Einmal gewählt, muss bekanntlich wieder regiert werden. Das, was man üblicherweise dazu zu sagen hat, sagt uns Frau Zypris auf ihre Art auch wieder. Die bezieht nämlich jetzt die Wahl auf eine andere Form der Befragung des Volks, die häufiger stattfindet, auch zwischen den Wahlterminen stattfindet, das Plebiszit. Und klärt darüber auf, warum die Bundesrepublik stolz darauf sein kann, dass es vor allen Dingen der repräsentativen Demokratie und ihren Verfahren, also den Wahlen, den Vorzug gegeben hat und weniger auf Plebiszite, also der punktuellen Befragung des Volkes bei dem einen oder anderen Punkt, nachgekommen ist. Zitat Frau Zypris. Wichtiger als Plebiszite ist die Weiterentwicklung der repräsentativen Demokratie. Sie ist eine Erfolgsgeschichte und hat in der Bundesrepublik politische Stabilität und Transparenz geschaffen, die auch im Vergleich mit anderen westlichen Demokratien keineswegs selbstverständlich ist. Der Bundestag war immer in der Lage, eine Regierung zu bilden, und zwar selbst dann, wenn das Votum des Volkes Koalitionen erzwang, die keine Liebeshochzeiten der Parteien waren. Ich halte das für eine feine Klarstellung über den Charakter, den die Befragung des Volkes, ob Wahl oder Plebiszit, ist übrigens einerlei, hat. Die Bundesjustizministerin bezieht ja das Grundgesetz gleich auf die politische Herrschaft und ihr Funktionieren, auf ihre Stabilität. Dabei liegt sie übrigens im Kern völlig richtig. Als Funktionärin des Staats weiß sie schließlich, was das Höchste ist. Die Funktionsfähigkeit der Gewalt über die Gesellschaft. Und so wird dann das Grundgesetz mit seinen Regelungen, übrigens ganz sachgerecht, als Instrument im Dienste der Herrschaft besprochen. Egal welche Gründe das Volk für Unzufriedenheit hat, bei uns kann der Wille des Volkes der Herrschaft nichts anhaben. Das heißt Stabilität. Das ist ja das Schöne an der repräsentativen Demokratie, was sich der Bürger auch immer denken und wünschen mag, wenn er ein Wahlkreuz macht. Das ist letztlich scheißegal. Interessant ist einzig und allein, einen mathematisch berechenbaren Teil dazu beizutragen, dass die Parteien in der Lage sind, eine Regierung zu bilden. Und solange sich dann der Plebs, das Volk in der Rolle, die ihm da vorgesehen ist, mit dieser Rolle begnügt, ist und bleibt die Demokratie eine Erfolgsgeschichte. Da verblasst als Folge davon bleibt jeder von oben angezählte Personenkult. Dazu ein wunderbares Zitat in einem kleinen Kommentar meinerseits aus der FAZ, Miga hat mir das gezeigt, zum Lob der Verfassung sollte, so das Zitat, auch ein Lob des politischen Lebens treten, so die FAZ am 23. Mai, als jener bestimmenden Kräfte in Staat und Gesellschaft, die dem grundgesetzlichen Rahmen Stabilität und Vitalität verliehen haben, das Bundesverfassungsgericht und so weiter. An erster Stelle oder an einer Stelle, wo sie sonst eher kritisiert werden, FAZ denkt an sich selbst, soll heute aber auch ein Lob der Parteien und des aus ihnen hervorgegangenen Führungspersonals stehen. Es heißt, nicht unkritisch zu sein, wenn man feststellt, dass Deutschland alles in allem mit seinem politischen System und seiner politischen Klasse gut gefahren ist, kommentiert die FAZ am Tag der 60-Jahr-Feier. Zum 60. Geburtstag des Grundgesetzes kann es sich die FAZ einfach nicht nehmen lassen, in ihren Seiten, wo sie kritisch jeden Tag damit nervt, ob die Politik und ihre Agenten nicht das Schicksal der Nation verspielen, indem sie international den konkurrierenden Staaten und im Inneren den Partikularinteressen gegenüber zu nachgiebig agieren. Da lässt es sich die FAZ nicht nehmen, ihr tiefstes Bedürfnis nach geistiger Einheitsfront mit der herrschenden Klasse, das ja auch ihre ganze Kritik speist, als Leistung des Grundgesetzes und der politischen Klasse auszudrücken. So stabile und vitale Machthaber hat das deutsche Volk lange nicht über sich gehabt. Was umgekehrt heißt, die politische Klasse ist gut gefahren mit ihrem Volk. Letztes hat sich im Großen und Ganzen nicht beschwert und die politische Klasse mit sich machen lassen, was diese jeweils auf die Tagesordnung gesetzt hat.
Gut, und zu dieser Tagesordnung, das soll nicht unerwähnt bleiben, hat also nicht nur gehört, dass sich das Volk brav in Lohnarbeiter und Kapitalisten hat scheiden lassen und mit einer weltrekordverdächtigen Lohnleistungsspirale sämtliche Weltmärkte zu erobern waren. Das deutsche Volk hat sich ja auch einleuchten lassen, dass es für das Eintreten von Frieden und Gerechtigkeit in der Welt, wie es immer so schön heißt, ein flottes Militär braucht. 1956 ist nämlich in Ergänzung zum Grundgesetz, Artikel 12, auch noch ein Paragraph hineingerutscht, der hieß Wehrpflicht in Ergänzung zur Freiheit der Berufswahl. Auch zu diesem Ereignis wird heutzutage Stellung genommen und auch dazu nochmal ein Zitat, weil diese Zitate immer so schön anschaulich machen, worin die Republik eigentlich sich feiert und was sie den Leuten andient, warum sie diese Republik so toll finden sollen. Also das Zitat heißt: Das Schicksal Deutschlands hat sich in den vergangenen 60 Jahren aber vor allem in der internationalen Politik entschieden. Am Anfang stand Adenauers Entscheidung für die Westbindung, für NATO und EWG. Übrigens lauter Entscheidungen, die in der Folge der freien Entfaltung der Persönlichkeit und so weiter ein ganzes Staatswesen hervorbringt und die macht das dann halt draus. Und dann gehört eben zur Freiheit die Westbindung, die NATO und die EWG dazu. Gut, ich mache im Zitat weiter. Damit verbunden, also mit diesen Entscheidungen, war die Wiederbewaffnung. Doppelpunkt, kein Jahrzehnt nach dem Krieg, eine ungeheure Zumutung für die Bevölkerung, deren Nachklang noch in der Nachrüstungsdebatte Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre hörbar war. Dass die Deutschen es ertragen haben, in Frontstaaten eines nuklearen Krieges auf sich zu nehmen oder dass sie es erfolgreich verdrängten, gehört auch zu den großen Leistungen der Republik. Soweit das Zitat, stammt ebenfalls aus der FAZ vom 23. Mai. Ja, also die FAZ sagt hier, diese Republik ist einfach super und zwar aus folgendem Grund. Sie hat nämlich ein Volk, dass die Zumutung, und das steht ja, ist ja ein Zitat aus dieser Zeitung, kaum war der Zweite Weltkrieg ja zu Ende, Also er hat ein Volk, das die Zumutung schon wieder, die Rolle als Kanonenfutter für einen weiteren Weltkrieg auf sich zu nehmen, ertragen hat. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dafür wird das Volk gelobt. Dumm genug, sich als Kanonenfutter für einen weiteren Weltkrieg herzugeben. Na gut, die Geschichte hat Folgendes hervorgebracht. Das Volk und mit ihm die es führende politische Klasse hat ein wenig Glück gehabt, weil ausgerechnet das Reich des Bösen, also die Russen, die damalige Sowjetunion, den weltpolitischen Gegensatz eingemottet und klein beigegeben hat. Aber was soll's? In der Retrospektive, hier aus der FATS-Retrospektive, können wir, also die FATS stellvertretend für uns alle, können wir uns nur loben für den imperialistischen Meilenstein, den schon das Grundgesetz als historische Mission aufgeschrieben hat. Ich zitiere nochmal aus der FATS vom gleichen Tag. Kohl, das war der damalige Bundeskanzler Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, hat mit entschlossenen Handeln dann die Früchte von 40 Jahren Politik ernten können und er konnte das Versprechen der Präambel des Grundgesetzes wahrmachen, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden. Zitat Ende. Und wer will da jetzt noch anmerken, dass sich 1949, also vor 60 Jahren, eine Republik gegründet hat, die sich als erste und oberste Pflicht die Revision eines ganzen Weltkriegsergebnisses, immerhin hatten sie ja verloren, vorgenommen hat. Also aus der Sicht der Herrschaft und ihrer Schreiberlinge sieht die Sache so aus. Der Erfolg gibt dieser Nation einfach recht. Und inzwischen sieht sich ja diese Republik auch zu weiteren Herausforderungen berechtigt und in der Lage. Sie mischt kräftig auf ein paar aktuellen Kriegsschauplätzen auf dem Globus mit. Und das alles mit dem besten Gewissen. In einem Satz von unserem Herrn Bundespräsidenten, Zitat, das Grundgesetz ist ein Leuchtfeuer der Freiheit. Ja, wir haben uns noch eine Ergänzung zu dem Thema Grundgesetz überlegt. In der letzten Stunde haben wir ja viel über den Grundrechtsparagraphen Freiheit, freie Entfaltung der Persönlichkeit geredet und dann ein bisschen die Verfassungswirklichkeit Revue passieren lassen, die ja von den aktuellen Politikern, also denen, die die Staatsgewalt ausüben, verantwortet wird und gefeiert worden ist. Und als Ergänzung haben wir uns jetzt überlegt, wir gehen nochmal ein auf den Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Und da heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Und das hört sich ja an wie eine Selbstrelativierung der Staatsgewalt, und zwar er relativiert sich an den Menschen. Die Wahrheit ist allerdings auch hier ein bisschen anders. Tatsächlich ist dieser Satz ja eine Verabsolutierung des Staates, oder anders gesagt, er beansprucht für sich eine ganz unbedingte Legitimität seiner Gewalt. Denn wenn man den Satz mal, also diesen Artikel genauer nimmt, dann stellt ihr sofort fest, der Staat redet hier über sich. Also auch alle Leute, die von dieser Sache vielleicht etwas halten, der Hinweis. Sie sollten nicht auf die Form der Aussage hereinfallen, nämlich sowas wie der Staat würde, sowas wie die Würde des Menschen vorfinden und sich dann darzustellen und dann sich zu sagen, die schütze ich jetzt mal. Es ist also auch völlig unsinnig, sich zu fragen, was die Würde eigentlich ist. die ist einfach eine Sache, die der Staat sich als Legitimationsausweis seiner Herrschaft als ersten Punkt aufschreibt und damit alle Taten, die er macht, genau unter diesen Heiligenschein praktiziert. Ich kann es ja auch nochmal so rum ausdrücken. Was soll denn eigentlich aus dem Respekt vor dem Menschen und seiner Würde, was soll denn da eigentlich daraus folgen? Wenn man sich das mal überlegt, daraus folgt gar nichts. Andererseits, die Lage ist ja, oder das, was ich erklären will, ist gerade umgekehrt. Hier wird ja behauptet oder quasi klargestellt, dass jetzt ein ganzes Grundgesetz, eine komplette Geschäftsordnung, Kapitalismus mit Wirtschaftswundern, Sozialstaatsfällen, mit Armeen, mit Kriegsgerät und so weiter, also alles, was in dieser Republik vorkommt, ein Recht mit 17 Kilometer Gesetzestexten, wo den Leuten bis ins Kleinste erklärt wird, was sie wie zu tun und zu lassen haben. All das folgt nämlich jetzt aus, die Würde des Menschen ist unantastbar, beziehungsweise ist jetzt kein Widerspruch zur Würde des Menschen, sondern sind lauter Ausführungsbestimmungen, die der Staat bei dem, was er tut, achtet. Also, es ist völlig absurd, sich jetzt zu fragen, ist das oder das im Rahmen der Menschenwürde, sondern ist es umgekehrt. Das, was der Staat mit den Leuten veranstaltet, ist Ausdruck seiner Verpflichtung auf den Menschen. Und das haben sich dann die Menschen umgekehrt auch zu merken. Also, da ist die Menschenwürde gerade nicht ein Argument oder ein Hinweis darauf, man möchte mit ihm doch bitte nicht so oder so verfahren. Ich habe unter anderem am Samstag in der Süddeutschen Zeitung einen kleinen Artikel gefunden von einem Mann namens Heribert Prantl. Der hat also auch einen Artikel zur Menschenwürde verfasst. Und da steht oben drüber, der Halt der Verfassung, der innerste Kern des Rechts. Warum dieser Satz der sicherste aller sicheren Sätze sein muss. Na ja gut, der Mann lässt sich über vieles aus, wägt etliches hin und her und kommt dann zu folgenden Aussage. Nicht alles, was einen Menschen schmerzt, ist Verletzung seiner Menschenwürde. Es ist, um ein paar Karlsruher Urteile zu zitieren, keine Verletzung von Artikel 1 Grundgesetz, wenn ein Arbeitsloser den Verlust seines Arbeitsplatzes nicht verwinden kann. Dann geht's weiter. Man darf die Menschenwürde nicht zur Kleinmünze schlagen. Also, das heißt, die alltäglichen Kümmernisse der Leute, ihre Schäden, immerhin wird ja hier davon berichtet, oder der Mann bezieht sich auf das Beispiel, es sind Leute, die sind zwecks ihres Lebensunterhalts darauf angewiesen, dass andere ihnen einen Arbeitsplatz verschaffen. Naja, und dann wird der wegrationalisiert, weil das die Kostenkalkulation des Unternehmens verlangt. Ja, kann der sich jetzt auf die Menschenwürde berufen? Natürlich nicht. Diese Notwendigkeiten stehen ganz jenseits dieses Paragraphen. Und hier ist ja die Aufforderung, bezieht es gefälligst nicht darauf, auf eure alltäglichen Kleinigkeiten. Insofern ist also die Menschenwürde, um das nochmal hervorzuheben, etwas ganz anderes als das, wo man sich vielleicht vorstellt, es könnte dies oder jenes an eigenen Nutzen oder Schaden beziffern. Umgekehrt, die Staatsgewalt taucht sich hier in das Licht, völlig getrennt von allen und jedem, was den Menschen eigentlich ausmacht, und sagt, ich bin dir gemäß. Also als Gewalt bin ich dir gemäß. Und das hast du dir gefälligst zu merken und dich nicht zu beschweren.
Tja, Miguel, da fällt mir noch ein kleiner Zusatz ein, was die Verwendung dieses Arguments Menschenwürde betrifft. Das passt genau zu dem, was du jetzt gesagt hast. Diesem totalitären Element, was in dieser Legitimation steckt, wenn der Staat sagt, ich als oberste Gewalt oder als Gewalt bin ganz dem Menschen gemäß, dann hat sich natürlich auch alles nach ihm zu richten. Und es gilt alles das, was er sagt und verfügt. In der internationalen Diplomatie ist nämlich der Vorwurf der Missachtung der Menschenwürde eine Waffe, die jeder Staat, auf den sie gemünzt ist, sofort richtig als Kampfansage versteht. Den Grausamkeiten, die in dieser Welt zum Tagesgeschehen gehören, sieht man zwar weder an die B- oder Missachtung der Menschenwürde, noch erklären sich aus der Nichtbeachtung der Menschenwürde. Dennoch dienen diese Grausamkeiten als Beleg für den Vorwurf der Missachtung der Menschenwürde in der internationalen Politik. Gemeint ist damit eine störende Herrschaft. Aus welchen Gründen diese auch immer mit den Interessen der maßgeblichen Mächte der Welt, die im Lager von Freiheit und globalem Kapitalismus versammelt sind, störend auffällt oder ihnen in die Quere kommt. Die Denunziation einer Herrschaft als eine, die sich am höchsten Prinzip der Gewalt vergeht, seiner Übereinstimmung mit dem Menschen und seiner Sittlichkeit, die also eine nicht dem Menschen gerechte und entsprechende ist, ist die praktische Klarstellung, dass so ein Staat nicht geduldet werden kann. Nach innen entfaltet das ohne weiteres eine volksbildende Wirkung. Der Fernsehzuschauende oder zeitungslesende Bürger braucht über die Interessen anderer Staaten, deren Verfasstheit, deren Bedingungen und Zwecke rein gar nichts zu wissen. Wenn die deutsche Diplomatie in Form ihres Außenministers oder in der Person der Kanzlerin verkündet, beim fremden Staat handle es sich um ein Regime, das sich an der Menschenwürde vergeht, weiß jeder Bürger, was er davon zu halten hat.